Ja, guten Morgen auch von mir. Nachdem der Joni schon ein paar Mal angedeutet hat, dass es heute einen spannenden Text gibt, sage ich auch nochmal, wir packen heute ein heißes Eisen an, ja. Und genau, das wird diese Thematik berühren. Wie ist das eigentlich mit Frauen und Predigen in der Gemeinde? Ein Thema, was ziemlich umstritten ist, was vielseitig diskutiert wird. Ein Thema, mit dem ich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe. Also angefangen davon, dass ich mit Leuten gesprochen habe, und mir eine Frau schon mal gesagt hat, ja, das steht ja gar nicht in der Bibel, dass Frauen nicht predigen sollen. Ja, also diese Erfahrung hatte ich schon. Dann andere Leute, die gesagt haben, also Frauen und Predigen, wir können doch im 21. Jahrhundert nicht ernsthaft behaupten, dass es da irgendwie eine Einschränkung geben soll. Das passt überhaupt nicht mehr. Wir verprellen doch sogar die Leute, die eigentlich von Gott hören sollen, damit, wenn wir irgendwie sowas behaupten würden. Ich habe von zwei Gemeinden gehört inzwischen, die über diese Frage abgestimmt haben, sollen Frauen predigen oder nicht, also demokratisch einfach das gelöst haben. Ich brauche, glaube ich, nicht weiter ausführen, warum ich nicht begeistert davon bin. Und ich musste vor allem in Bezug auf diesen Predigttext von heute Morgen an eine persönliche Begebenheit denken, die ich mal erlebt habe. Und zwar war ich auf einem Geburtstag von Christen, anderen Christen eingeladen, nicht aus dieser Gemeinde. Und ich saß da in der Ecke, habe mich unterhalten mit jemandem und dann kamen sie zu mir und haben gesagt, sie nennen mich immer so, ein bisschen zu provozieren, sagen dann, Pfarrer Vogelsang, komm mal her, wir haben mal eine Frage. Und ich habe gesagt, ja, ich komme gleich, habe mich dann noch fertig unterhalten, bin dann gekommen und dann haben sie in der Küche so einen Stuhlkreis aufgebaut, 8 Stühle und einen Stuhl in die Mitte davor. Und dann haben sie gesagt, dann bin ich da hingekommen, haben sie gesagt, hier Pfarrer Vogelsang, setz dich mal da hin. Und sie haben sich dann schön so um mich rum positioniert und haben dann gesagt, jetzt sag mal, Frauen und Predigen, sag mal deine Meinung dazu. Ja, und dann habe ich kurz überlegt, habe gesagt, folgendermaßen machen wir das jetzt. Habt ihr eine Bibel hier? Und dann haben sie gesagt, ja, haben wir, holen sie. Und dann haben sie die Bibel geholt, habe ich gesagt, schlagt mal auf, 1. Timotheus 2, Vers 11 bis 15. Und dann haben sie das aufgeschlagen. Ich habe gesagt, ich gucke mir mit euch diesen Text an und ich werde euch sagen, wie ich diesen Text verstehe und sag euch, welche alternativen Auslegungsweisen es gibt dazu. Sage euch auch, warum ich diese alternativen Auslegungsweisen nicht vertrete oder nicht so sehen kann. Und dann haben wir das gemacht. Und das Erstaunliche war, das war echt gut. Also ich habe sie ja nicht vor meine Meinung gestellt in dem Fall, sondern erstmal vor diesen Bibeltext. Und was so spannend war, war dann, dass wir gar nicht groß diskutiert haben nachher, sondern dass es eher ein, zwei Fragen noch praktischer Natur eher gab. Und dann im Laufe des Abends, dann war ich zu Hause, habe ich eine Nachricht von jemandem gekriegt. Und der hat mir geschrieben, er hätte das ja so stark gefunden, so krass, dass ich meine Meinung mit dem Wort Gottes begründe. Da habe ich gedacht, na gut, also was soll ich denn sonst machen oder mit was soll ich denn sonst begründen? Ja? Da kommen wir zu diesem Thema von heute Morgen. Bei diesem Thema ist es mir, wie bei jedem anderen Thema, eigentlich auch wichtig, dass wir unsere Meinung darüber nicht von der persönlichen Erfahrung, nicht von der Gesellschaft, nicht von den persönlichen Vorlieben prägen lassen, sondern tatsächlich vom Wort Gottes selbst. Ja, und zu welchen Ergebnissen man auch immer schlussendlich kommt, wenn man sich diesen Text genauer vornimmt, wir müssen uns vor Augen halten, dass wir mehr als allem anderen dem Wort Gottes gegenüber verpflichtet sind. Und das ist mein Wunsch heute Morgen, dass wir mit aufrichtigem Herzen in diesen Text hineinschauen, uns anschauen, was Paulus da schreibt, was er damit meinte und einfach ja, da ein Stück weit nicht schauen, was wäre mir am liebsten, was dabei rauskommt oder sowas, sondern was will er wirklich sagen. Und wir tauchen ein heute in dieses Thema. Ich habe das mal überschrieben mit Gottes Plan für Mann und Frau. Und es geht um diesen Text in 1. Timotheus 2, die Verse 11 bis 15. Und wir lesen den mal zusammen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Ein Text, der in allererster Linie unmittelbar zu Frauen spricht oder darüber spricht, was die Aufgaben von Frauen in den Gemeindezusammenkünften sind. Und ähnlich wie letzte Woche ist es aber auch trotzdem für uns Männer heute nicht so, dass wir sagen können, so jetzt lehne ich mich mal zurück und endlich sagt meiner Frau mal jemand, dass sie endlich die Klappe halten soll oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Das ist überhaupt nicht heute unser Thema oder in diese Richtung soll es nicht gehen, weil wir werden es hoffentlich im Laufe der Predigt sehen, das sind Implikationen drin oder Anwendungen drin in diesem Text, sowohl für Männer wie auch für Frauen. Und wir schauen uns diesen Text unter drei schwerpunktmäßigen Gesichtspunkten an heute Morgen. Und der erste dreht sich um Vers 11 und 12 und den habe ich überschrieben mit eine gottgegebene Autorität. Nachdem wir letzte Woche in den Versen 9 und 10 schon gelesen haben, was eine gottesfürchtige Frau auszeichnen soll, knüpft Paulus jetzt weiter an hier in diesen Versen 11 und 12 und sagt weitere Gedanken dazu. Und im Wesentlichen sagt er zum einen, was Frauen tun sollen in den öffentlichen Zusammenkünften und auf der anderen Seite, was Frauen nicht tun sollen. Also zunächst mal, was sie tun sollen. Da schreibt er hier gleich im ersten Satz, eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Der Zusammenhang dieser Verse, in die sie eingebettet sind, macht deutlich, dass es um Zusammenkünfte geht von Männern und Frauen. Also da, wo die Gemeinde komplett zusammenkommt. Was heute bei uns Gottesdienste wären, was auch damals vielleicht in einer anderen Form Gottesdienste waren. Und in dieser Hinsicht ist das, was Paulus jetzt hier schreibt, sehr bedeutsam, beziehungsweise für damalige Verhältnisse auch eher außergewöhnlich, könnte man sagen. Ja, gerade mit einem jüdischen Hintergrund war das für die Hörer so, dass sie dann, das ist nichts Typisches. Weil die Frau, die jüdische Frau in der Synagoge hatte damals einen sehr geringen Stand, wenn es um den Gottesdienst ging. Also es wurde ihnen nicht verweigert, aber sie waren dort auch nicht gern gesehen. Und sie wurden erst recht nicht dazu ermutigt, zu lernen aus Gottes Wort oder davon zu hören. Und es ging so weit, dass einige Rabbiner, also die Lehrer von damals, gesagt haben, dass sie Frauen überhaupt nicht lehren wollen. Das heißt, was Paulus an dieser Stelle deutlich macht, ist was ganz anderes. Nämlich, die Frau soll genau wie der Mann im Wort Gottes unterrichtet werden oder gelehrt werden. Und für uns ist das wahrscheinlich jetzt heute weniger eine Frage oder weniger revolutionär, aber für die Frauen damals war das eine besondere Wertschätzung, die Paulus ihnen gegenüber bringt. Und wenn manche Leute heute behaupten, das ist manchmal so, dass Paulus sehr frauenfeindlich ist, dann ist das zum Beispiel eine Stelle, die eigentlich deutlich macht, das ist absolut nicht der Fall. Also es ist wichtig, das sagt Paulus hier, dass sowohl Frauen wie auch Männer Gottes Wort hören, dass sie Gott besser kennenlernen und dass sie sich verändern lassen davon persönlich, aber dass sie auch fähig werden, das weiterzugeben an andere Leute. Und dadurch ist die Frage natürlich noch nicht geklärt, wie das stattfinden soll. Ja, also wer soll lehren und wer soll von wem eigentlich lernen? Die Tatsache als solches, dass Paulus überhaupt diese ganze Thematik anspricht, hat aller Wahrscheinlichkeit damit zu tun, dass es Frauen in Ephesus gab, in dieser Gemeinde, die einen Aufstand bereitet haben. Also die sich in Positionen reinbringen wollten, wo sie lehren oder wo sie leiten. Und das waren Positionen, die überhaupt nicht für sie vorgesehen waren. Und um ein bisschen besser zu verstehen, auf welchem Hintergrund Paulus diese Sachen sagen kann, ist es hilfreich, wenn wir einen Blick werfen in einen Brief an die gleiche Gemeinde, den er schon einige Jahre vorher geschrieben hat, und zwar in den Epheserbrief, wo Paulus was Grundlegendes sagt zum Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und wir schauen uns dazu mal an, in Epheser 5, die Verse 23 bis 25. Dort hat Paulus, wie gesagt, vor einige Jahre früher Folgendes geschrieben. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Wenn Paulus den ersten Timotheusbrief an die gleiche Gemeinde in Ephesus schreibt, dann nimmt er in gewisser Weise einen Rückbezug auf das, was er ihnen schon mal gesagt hat. Also er hat eine Grundlage gelegt, einige Jahre vorher, für das, was er jetzt sagt. Und diese Grundlage aus Epheser 5 beinhaltet im Wesentlichen folgendes Verständnis. Dort sagt er, der Mann ist von Gott eingesetzt als Haupt. Ja, oder man könnte es anders ausdrücken, als Leiter für seine Frau und im weiteren Sinne auch für seine Familie. Gott hat ihm also Verantwortung gegeben und hat ihm damit auch eine gewisse Autorität gegeben. Nicht damit der Mann sie missbraucht für seine eigenen Zwecke und jetzt einfach sagt, ich kann machen, was ich will und ihr anderen, Familie, Frau, ihr habt gefälligst das zu tun, was ich will. In so einer Art und Weise meint Paulus das absolut nicht, sondern ganz im Gegenteil. Und das macht dieser ganze Text eigentlich deutlich. Diese Autorität soll gelebt werden nach dem Vorbild Jesu. Jesus, der sich ganz aufgeopfert hat für die Gemeinde, für uns letztendlich. Und damit ist diese gottgegebene Autorität, die Gott dem Mann gibt, nicht weg, aber sie wird ganz wesentlich verändert darin, wie sie gelebt wird. Ja, nämlich, um ein paar Schlagwörter reinzuwerfen, dienend, rücksichtsvoll, aufopferungsbereit oder auch liebevoll. Das sind so Schlagworte, wie Männer das ausleben sollen. Das heißt im Prinzip, die Aufgabe des Mannes ist, sich hinten anzustellen und um das Wohl seiner Frau und um auf die Frau selbst eigentlich bedacht zu sein, sich darum zu kümmern. Und auf der anderen Seite ist da die Frau, die von Gott eine Aufgabe bekommen hat, nämlich sich der Führung ihres Mannes unterzuordnen, ihm mit Respekt zu begegnen und eigentlich noch weiter gedacht, ihn darin zu bestärken, diese gottgegebene Autorität zu leben. Das heißt, einfach ausgedrückt bedeutet das, der Mann soll sich hinten anstellen, ja, und das bedeutet nicht, er schiebt seine Verantwortung zur Seite, es bedeutet nicht, er wird passiv, es bedeutet auch nicht, er macht einfach das, was die Frau will, um des Lebensfriedens willen oder um der Ruhe willen. Das alles ist nicht gemeint, weil Jesu Liebe war aktiv, also diese vorbildliche Liebe von Jesus. Aber der Mann soll sich hinten anstellen, auf der anderen Seite, die Frau soll sich auch hinten anstellen und soll den Mann leiten lassen, ja, und ihm die Führung nicht aus der Hand reißen und dann am Ende vielleicht nur noch mitführen wie so ein Dackel. Darum geht es. Das ist das, was Paulus sagt. Und wenn beide nicht auf sich bedacht sind, sondern auf den anderen und auf das Wohl des anderen, dann kann eine Ehe eigentlich kaum besser sein, weil sie nach Gottes Idee gelebt wird. Diese in Epheser 5 beschriebene Ordnung betrifft also zunächst mal das Eheleben. Beziehungsweise man könnte auch sagen, es betrifft das Zusammenleben in den Privathäusern. Aber diese Leiterschaft von Männern, die Gott Männern gegeben hat, erstmal so, die hört nicht da auf, wo sie einfach die Schwelle von der Haustür verlassen, ja, über die Schwelle treten und dann ist alles damit vorbei. Ganz im Gegenteil ist es so, dass Gott, auch wenn es um die Gemeinde geht, diese Autorität dem Mann erstmal so gegeben hat. Also diese Autorität, die da ist, diese Aufgabe, die der Mann hat, die ist nicht nur im eigenen Hause, sondern auch im Hause Gottes bedeutsam und kommt dort zum Tragen. Und wenn es darum geht, einer Gemeinde vorzustehen, eine Gemeinde zu leiten, ist es so, dass Gott diese Aufgabe erstmal primär Männern gegeben hat. Er überträgt also die Leitung der Gesamtgemeinde Männern. Und wir sehen zuhauf Beispiele im Neuen Testament, dort wo Älteste eingesetzt werden, wo Leiter eingesetzt werden, dass es immer Männer eigentlich sind ausschließlich. Und alles andere wäre auch komisch, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Ja? Also nehmen wir mal folgendes Szenario an. Da ist ein Ehepaar und die Frau wäre Ältestin in der Gemeinde. Jetzt haben wir es so, dass der Mann zu Hause in seiner Familie eigentlich seiner Familie vorstehen soll, dass er auch die Frau führen soll. Und sobald sie in der Gemeinde sind, dreht sich der Spieß komplett um. Das würde bedeuten, die Frau hat auf einmal Autorität über den Mann, sie sagt ihm, wo es lang geht, und sie sagt ihm am besten noch in der Gemeinde, wie er gefälligst zu Hause seine Rolle auszuleben hat. Das wäre eine ganz komische Konstellation, in sich nicht schlüssig. Und ganz im Gegenteil, zu dieser Konstellation sehen wir in der Bibel deutlich, eigentlich, dass, wie ich es eben schon gesagt habe, den Männern sowohl im eigenen Haus, das gilt für jeden Mann, diese Verantwortung übertragen ist, und manchen Männern auch im Hause Gottes. Das ist eine Autorität im Hause Gottes, über die wir in 2 Wochen mehr nachdenken, wenn es um Ältestenschaft geht. Aber das ist eine Autorität, die für Männer und für Frauen gilt und auch anerkannt werden muss von beiden Geschlechtern. Und nun gibt es eine ganz enge Verbindung zwischen Lehren und Autorität ausüben. Ja, oder lehren und leiten, könnten wir sagen. Und darauf kommt Paulus jetzt in Vers 12 zu sprechen. Er definiert im Prinzip in Vers 12 nochmal, was er in Vers 11 damit sagen wollte, dass die Frau sich unterordnen soll und in aller Unterordnung, in der Stille in aller Unterordnung lernen soll. Und dazu sagt Paulus Folgendes. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Das Gegenüber eines Lernenden ist zwangsläufig ein Lehrender. Ja, das sehen wir überall in der Welt. Und Paulus sagt an dieser Stelle, wenn es um die allgemeinen Zusammenkünfte in der Gemeinde geht, von Männern und Frauen, was nicht die Aufgabe der Frauen ist. Und zwar sagt er, lehren, oder man könnte es anders übersetzen, mit Lehrer zu sein und zum anderen herrschen oder anders übersetzt Autorität ausüben oder Herrschaft ausüben. Diese Kombination von Lehren und Leiten, das ist eine ganz enge Verknüpfung. Und gerade im 1. Timotheusbrief sehen wir das, weil diese Verknüpfung wurde gegeben, in der Hinsicht, dass Timotheus oder die Ältesten die Aufgabe hatten, die Gemeinde in Ephesus zu leiten und zu lehren. Und das sehen wir zum Beispiel in 1. Timotheus 3, Vers 2 oder noch deutlicher in 1. Timotheus 5, Vers 17, dass diese Verbindung so gegeben ist und diese Aufgabe auch damals erstmal den Ältesten vorbehalten war, lehren und leiten. Und damals wie heute ist es so, dass Leitung stark durch Lehre stattfindet. Also wenn wir sonntags morgens zusammenkommen und wir uns unter die Autorität von Gottes Wort stellen, dann übt der Prediger, in dem Fall heute ich, in gewissermaßen eine Autorität aus, auf der Grundlage von Gottes Wort. Das, was von hier vorne gepredigt wird, das soll ja Orientierung geben für eine Gemeinde. Und das ist im Prinzip auch so, dass wir sagen können, das werden die Grundsätze dieser Gemeinde, werden da verkündet, werden da festgehalten. Also man könnte die Gemeinde darauf festnageln, wenn man es so ausdrücken will, was hier vorne gepredigt wird, dafür steht sie. Ja, und was hier mit dem Wort lehren gemeint ist oder angesprochen ist, das ist genau das. Wenn wir sonntags morgens zusammenkommen und die Bibel ausgelegt wird und aufs Leben angewandt wird und das maßgeblich ist. Bei uns ist das in allererster Linie der sonntags morgens Gottesdienst, aber es gibt weitere Formen davon mit Sicherheit auch. Das bedeutet natürlich nicht, dass jeder x-beliebige Mann jetzt herkommen kann und sagen kann, ich will predigen oder ich will Ältester werden. Ja, also das ist damit nicht gemeint. Und wir sehen das in zwei Wochen, wie ich es schon gesagt habe, nochmal deutlicher, dass die charakterliche Integrität, also das eigene Vorbild, eine ganz besondere Rolle spielt dabei, dass die Kenntnis vom Wort Gottes eine Rolle spielt und auch die individuelle Begabung mit Sicherheit eine Rolle spielt. Und wenn es um diese Kriterien geht für Lehren und Leiten, besonders im ersten Timotheusbrief, war ein so ein Kriterium, dass er männlich sein soll. Aber das ist nur eins von vielen. Und in zwei Wochen schauen wir uns das näher an. Wir können also sagen, während jeder Mann definitiv die Aufgabe hat, seine Familie zu lehren und zu leiten, hat nicht jeder Mann unbedingt die Aufgabe, die Gemeinde zu lehren und zu leiten. Und trotzdem, und da bleibt Paulus seiner Linie treu, ist das Lehren und Leiten der Gesamtgemeinde Männern vorbehalten. Also eine ganz wichtige Verbindung, Lehren und Leiten, die wir festhalten müssen. Und das ist das, was Paulus der Frau in dem Sinne verbietet. Also die Gemeinde zu lehren und zu leiten. Darunter soll sie sich unterordnen und sich in Zurückhaltung üben. Jetzt ist natürlich die Frage, bedeutet das für Paulus, dass Frauen nirgends lehren dürfen? Ist das ein allgemeines Lehrverbot? Will er damit zum Ausdruck bringen, es ist ein absolutes No-Go für Frauen. Ich bin davon überzeugt, dass es definitiv nicht der Fall ist. Also Paulus spricht hier nicht von einem allgemeinen Lehr- und Leitungsverbot für Frauen, sondern das Verbot an dieser Stelle oder diese Einschränkung an dieser Stelle bezieht sich auf den Zusammenhang oder auf den Kontext, wenn Männer und Frauen zusammenkommen und wenn im Prinzip dieses gottgegebene Prinzip, diese Autorität damit übergangen worden wäre oder untergraben worden wäre. Es gibt auf der anderen Seite einige Stellen, die uns deutlich machen, dass Frauen sogar angehalten sind dazu oder aufgefordert sind, zu lehren, wo es einen klaren Auftrag zum Lehren und Leiten gibt für Frauen. Und wenn wir zum Beispiel über Timotheus nachdenken, dann sehen wir im zweiten Timotheus besonders, dass Timotheus' Mutter Eunike und die Großmutter Lois ihn gelehrt haben, ja, also ihm Gottes Wort weitergegeben haben in seiner Kindheit. 2. Timotheus 1, Vers 5 und 3, Vers 14 bis 15, daraus kann man das erkennen. Oder wir lesen in Sprüche 1, Vers 8 zum Beispiel davon, dass die Mutter ihrem Sohn Weisung geben soll. Das heißt, wir haben einen klaren Auftrag in der Bibel für Frauen, dass sie Kinder lehren sollen. Zunächst mal ihre eigenen Kinder, aber auch Kinder, die sonst um sie rum sind. Das sehen wir, das ist eine Form von Lehren, wo es definitiv biblisch eine Aufforderung zu gibt. Zum anderen, ein klarer Aufruf für Frauen, wenn es um Lehren und Leiten geht, finden wir in Titus 2, die Verse 3 bis 5. Und das ist eine Stelle, die habe ich euch mal mitgebracht. In Titus 2, Vers 3 bis 5 heißt es, den älteren Frauen musst du sagen, dass ihre Lebensführung dem Heiligen angemessen sein soll. Dazu gehört, dass sie niemand verleumden und sich nicht dem Trunk ergeben. Als Lehrmeisterinnen guten Verhaltens sollen sie die jungen Frauen anleiten, ihre Männer und Kinder zu lieben, besonnen, zuchtvoll und gütig zu sein, ihren Haushalt gut zu versorgen und sich ihren Männern unterzuordnen, und zwar deshalb, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Wir sehen an dieser Stelle einen klaren Aufruf an Frauen, dass sie andere Frauen lehren und anleiten sollen. Ja? Das heißt, dieses oft vorgebrachte Argument, ja, was ist denn, wenn eine Frau eine Lehr- und Leitungsbegabung hat, bedeutet das dann nicht, dass sie die Gemeinde leiten soll? Das wird aus meiner Sicht an dieser Stelle eigentlich im Keim erstickt. Weil ja, Gott hat Frauen leitungsbegabt und lehrbegabt und das Reich Gottes braucht. Leitungsbegabte und lehrbegabte Frauen, die das auch ausleben. Und es gibt genug Möglichkeiten, das zu tun. Sei es in der Frauenarbeit oder in der Kinderarbeit oder in der Seelsorge oder in der Jüngerschaft oder sonst wo. Aber der gleiche Gott, der die Frauen begabt hat, hat auch den Rahmen festgelegt, in dem diese Begabungen ausgelebt werden sollen. Und der von Gott festgelegte Rahmen, der hat vor allem dort seine Grenzen, wo erwachsene Männer gelehrt und geleitet würden. Und wenn wir an dieser Stelle in Titus 2 hier sind und darüber sprechen, dass Frauen einen klaren Aufruf haben, andere zu lehren und zu leiten, nämlich Frauen und Kinder im weiteren Sinne auch, dann kommen wir, oder drängt sich eigentlich die Frage auf, die persönliche Frage für euch Frauen in dem Fall, wie lebe ich diese Aufgabe? Inwiefern lehre ich Kinder, meine Kinder, vielleicht auch Kinder von anderen? Wie setze ich mich auch für das Glaubenswachstum von anderen Frauen ein? Fragen, die man sich stellen kann, wenn es ja so einen Aufruf gibt, auch gegenüber Frauen. Auf der anderen Seite will ich zu uns Männern nochmal sagen, dass diese gottgegebene Autorität nicht bedeutet, dass wir sie in irgendeiner Art und Weise missbrauchen sollten. Auch bedeutet das nicht, dass wir uns von einer Frau niemals was sagen lassen sollen oder dass wir nicht viel von ihnen lernen könnten. Und auch ist der Mann nicht gerade klug, der seine Frau niemals nach seiner Meinung fragt. Das alles ist nicht gemeint an dieser Stelle. Und das hat den Grund darin, dass diese gottgegebene Autorität darin und auch diese Einschränkungen, wenn es ums Lehren geht, dass das nichts damit zu tun hat, dass Männer irgendwie kompetenter wären oder dass Männer begabter wären oder was weiß ich, was für Gründe da alle angeführt werden könnten, sondern diese besondere Verantwortung, die der Mann bekommen hat, ist begründet in der Schöpfungsordnung. Und das ist unser zweiter Punkt. Das ist, wenn wir weitergehen in diesen Versen, die Verse 13 und 14, ein zweiter Gedanke, eine gottgegebene Schöpfungsordnung, habe ich den überschrieben. In diesen Versen 13 und 14 kommt es nun zu der Begründung, warum Paulus sagt, dass Frauen nicht lehren sollen und nicht herrschen sollen. Und er sagt im Prinzip dazu Folgendes. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Paulus begründet also seine Anweisungen gegenüber der Gemeinde mit der Schöpfungsordnung. Und wenn wir über die Schöpfungsordnung nachdenken, dann lesen wir davon in 1. Mose 2. Ja, also wie Gott den Menschen geschaffen hat. Zum einen den Mann zuerst, Adam, und dann danach aus der Rippe des Mannes, Eva, die Frau. Und gerade im Alten Testament hatte diese Erstgeburt eine besondere Vorrangstellung. Und Adam ist im Prinzip wie so eine Art Erstgeburt. Und dadurch kommt zum Ausdruck, dass Gott ihn in eine besondere Stellung eingesetzt hat. Adam war als Haupt eingesetzt. So haben wir es immer wieder im Neuen Testament beschrieben. Also ihm wurde Autorität übertragen, ihm wurde Verantwortung übertragen und das in unterschiedlicher Hinsicht. Zu dem Zeitpunkt, als Adam noch nicht mal an Eva gedacht hat, da hat Gott das schon getan, Adam gegenüber. Also Gott hat zu Adam gesagt, du sollst den Garten bebauen und bewahren. Gott hat zu Adam die Tiere gebracht und gesagt, er soll sie benennen. Und Gott hat Adam auch das Gebot gegeben, dass er nicht essen soll vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das war alles zu einer Zeit, da war Eva noch gar nicht auf der Bildfläche. Ja, und dann schafft Gott Eva aus der Rippe des Mannes, wie ich gesagt habe, als seine Gehilfin, so heißt es im ersten Buch Mose, weil Gott weiß, dass es nicht gut ist, dass Adam, dass der Mann allein sei, ja, dass er unvollständig ist. Er braucht eine weibliche Ergänzung. Und Adam schläft, so ist es ja da beschrieben, und ihm wird diese Rippe entnommen und er wird wieder wach und er sieht Eva und er sagt dann diese ganz bekannten Worte, endlich, diese ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Man kann sich das vorstellen, Adam hat vorher die ganzen Tiere da an sich vorbeiziehen sehen, hat alle Tiere abgecheckt und hat dann gesehen, irgendwie ist da kein Gegenüber für mich dabei. Ja? Keiner, der auf Augenhöhe mit mir ist, mit dem ich kommunizieren kann, der mir entspricht. Und dann schläft er, dann wird er wach und auf einmal ist Eva da, die ihm entspricht, die eine andere Hälfte bildet. Interessant ist an dieser Stelle, dass Adam wie zuvor schon den Tieren auch Eva den Namen gibt. Und auch das macht deutlich, dass Adam eine Verantwortung für Eva hat und diese auch übernimmt an dieser Stelle. Also es wird in der Schöpfungsgeschichte schon deutlich, dass der Mann eine gottgegebene Autorität hat und dass er eine gewisse Vorrangstellung hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen, dem dieser Begriff Autorität nicht schmeckt. Ja, also der ist allgemein wahrscheinlich vorbelastet heutzutage in unserer Gesellschaft, vielleicht auch für die ein oder andere Frau. Das hat weniger damit zu tun, dass Autorität als solche schlecht ist, sondern vielmehr, dass Autorität missbraucht wurde oder Autorität schlecht ausgelebt wurde. Und wir sollten nicht den Fehler machen an dieser Stelle, dass wir unsere Vorstellungen von Autorität oder unsere Assoziation damit dem Schöpfungsgedanken Gottes überstülpen. Und dann am Ende zu dem Schluss kommen, das sei schlecht, was Gott da gemacht hat. Ja, ganz im Gegenteil, Gottes Schöpfungsordnung als solches ist gut. Aber das, was der Mensch daraus gemacht hat, das ist schlecht. Und das sehen wir dann im weiteren Verlauf der Geschichte, nachdem Gott Mann und Frau geschaffen hat. Im sogenannten Sündenfall, ja, so nennen wir den, also als die Sünde in die Welt kam, in 1. Mose 3 beschrieben, da wird diese Schöpfungsordnung eigentlich pervertiert. Und das beginnt dort, dass der Teufel in Form einer Schlange kommt und dass er die treibende Kraft von dieser ganzen Pervertierung der Schöpfungsordnung ist. Und dann sind da noch zwei Menschen, die diese Schöpfungsidee Gottes verlassen. Interessanterweise ist es so, dass die Schlange, der Teufel, nicht an Adam herantritt an dieser Stelle, sondern dass er an Eva herantritt. Und wir sehen da schon eine gewisse Verdrehung der Ordnung, wo der Teufel sehr genau wusste, dass es eine Schöpfungsordnung gibt. Der Teufel tritt aber bewusst an Eva heran und verführt sie auf geschickte Weise mit diesen Worten: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und Eva reagiert darauf, indem sie sagt, dass Gott ihnen gesagt hat, dass sie von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, nicht essen dürfen und sie auch nicht berühren sollen. Und das ist eine interessante Aussage, dass Eva das sagt, weil die Hälfte dieser Aussage sehr wahrscheinlich gar nicht stimmt. Zumindest lesen wir nichts davon, dass Gott gesagt hat, dass sie diese Früchte nicht berühren dürfen. Und möglicherweise haben wir es an dieser Stelle schon mit einer gewissen Verdrehung auch da zu tun und sehen, dass Eva dieser Schlange oder der Verwirrung der Schlange schon in gewisser Maßen auf den Leim gegangen ist. Und die Unterhaltung geht dann weiter und um das abzukürzen, es gelingt der Schlange am Ende tatsächlich Eva auf listige Art zu verführen und von dieser verbotenen Frucht zu essen. Und das Resultat daraus ist, sie fiel in Sünde. Aber dabei bleibt es nicht. Eva nimmt diese verbotene Frucht und gibt sie auch Adam und auch er isst und auch er fällt in Sünde. Und mir sind zwei Fragen im Nachdenken über diesen Text in den Sinn gekommen, in Bezug auf Adam. Die erste Frage ist, wo war eigentlich Adam, als Eva von dieser Frucht gegessen hat? Und interessant ist, wenn ich 1. Mose 3, Vers 6 richtig verstehe, dann stand Adam unmittelbar daneben, als Eva von dieser Frucht gegessen hat. Und das macht deutlich, er stand daneben und hat zugeschaut, aber er stand daneben passiv und stumm wie ein Fisch. Anstatt seine Frau zu schützen und ihr vorzustehen, diese Verantwortung zu übernehmen oder wahrzunehmen, die Gott ihm gegeben hat, steht er einfach stumm daneben. Er verfällt in Passivität und wir sehen, welche Konsequenzen das hat, wenn Mann und Frau ihre Rollen, ihre Schöpfungsordnung verlassen. Wir sehen an dieser Stelle dann, dass Eva in Sünde fällt und wir sehen auch, dass Adam in Sünde fällt. Und ich habe eben gesagt, dass Adam von Gott gesagt bekommen hat, dass sie nicht von den Früchten dieses Baumes essen sollen, zu einer Zeit, als Eva noch gar nicht da war. Das heißt, es wäre definitiv Adams Aufgabe gewesen, Eva wahrheitsgetreu, vernünftig darüber zu informieren, dass sie nicht essen dürfen und es wäre seine Aufgabe gewesen, sie zu schützen. Und er ignoriert das einfach und übergeht das. Ja, das heißt, wir haben es mit einem Versagen oder mit einer Passivität von Adam zu tun. Eine zweite Frage ist, warum isst Adam denn eigentlich noch von der Frucht, dann nachdem Eva das getan hat? Mindestens er hätte sich ja klar sein müssen, das ist ein absolutes No-Go. Ich meine, Gott hat das direkt zu ihm gesagt. Und letztendlich isst er genau wie Eva aus dem Grund von der Frucht, dass sie gegen Gott rebellieren. Aber der Weg dahin, der ist interessant. Gewissermaßen verführte Eva ihn dazu, auch von der Frucht zu essen. Und sie übernimmt die Führung, indem sie Adam diese Frucht gibt. Und Adam auch von dieser Frucht isst. Und wenn wir das noch weiterdenken, ist es interessant, in diesem Gesamtkontext, dass nachdem das alles passiert ist, Gott nicht Eva anspricht, wie man meinen sollte, sondern dass er Adam anspricht und zur Rechenschaft zieht für das, was da passiert ist. Das heißt, auch hier sehen wir, Gott macht den Mann verantwortlich und er schreibt ihm eigentlich die Schuld zu. Das sehen wir im Neuen Testament und weiter, wenn es darum geht, dass die gesamte Menschheit in Sünde gefallen ist. Dann ist in Römer 5 ab Vers 12 die Rede davon, dass mit Adam alle in Sünde gefallen sind und nicht mit Eva, was man eigentlich erstmal meinen sollte. Das heißt, es sind ganz, ganz spannende Gedanken, die wir sehen in der Schöpfungsgeschichte dann schon. Und dann ist dieser Sündenfall und die Konsequenzen, die kommen bis heute zum Tragen. Und das in unterschiedlicher Hinsicht. In 1. Mose 3 kann man das nachlesen. Wir beschränken uns mal auf den Aspekt, wie sich das auswirkt auf die Beziehung, auf das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und lesen dazu eine Stelle, die bis heute sehr wichtig ist für uns als Männer und Frauen, dass wir darüber Bescheid wissen. Weil da ganz viel drin begraben ist aus meiner Sicht. Ich habe erst überlegt, ob ich diese Stelle mit reinnehmen soll, aber sie ist so hilfreich für den aussagekräftig. 1. Mose 3, Vers 16 lesen wir über die Folgen des Sündenfalls, wie Gott dann zu der Frau spricht. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Wir haben hier eine unmittelbare Folge des Sündenfalls beschrieben. Ja, vor allem, also neben der schweren Geburt und so weiter, was da alles mit zusammenhängt, vor allem aber diese Aussage, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Und da gab es verschiedene Überlegungen, was bedeutet das denn eigentlich? Manche gehen davon aus, es geht um ein sexuelles Verlangen. Andere sagen, auf einmal ist eine Sehnsucht, eine sehr starke Sehnsucht nach dem Mann da oder dass die Frau seitdem auf den Mann angewiesen ist oder so. Ich glaube oder bin davon überzeugt, dass etwas anderes gemeint ist an dieser Stelle und dass wir ein paar Verse später Aufschluss darüber bekommen, was gemeint ist. Und zwar schauen wir uns 1. Mose 4, Vers 7 an, also wirklich einige Verse später nur, wo dieses Wort Verlangen wieder vorkommt. Und diese Stelle habe ich an der Wand euch mitgebracht, da redet Gott mit Kain und sagt zu ihm, ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. An dieser Stelle spricht Gott mit Kain, der neidisch ist auf das Opfer von Abel und der zornig wird. Und der herausgefordert ist, dass die Sünde ihn nicht packt, ihn nicht ergreift und über ihn herrscht. Das heißt, was hier beschrieben ist, ist eigentlich, die Sünde hat das Verlangen, über Kain zu herrschen. Und wenn wir mit dieser Wortbedeutung, mit diesem Verständnis von dem Wort, also das Verlangen zu herrschen, zurückgehen zu 1. Mose 3, Vers 16, dann wird was ganz Wichtiges deutlich, weil dieses beschriebene Verlangen der Frau bedeutet dann, dass sie das Verlangen hat, über den Mann zu herrschen. Und auf der anderen Seite heißt es in 1. Mose 3, Vers 16, dass der Mann aber über sie herrschen wird. Ja, und das Wort, was hier für herrschen dann verwendet ist in Bezug auf den Mann, ich mir von einem Hebräischlehrer sagen lassen, ist eine Form, was negatives Herrschen, missbräuchliches Herrschen ausdrückt. Das heißt, um es deutlich zu machen, der große Konflikt zwischen Mann und Frau, seitdem die Sünde in der Welt ist, besteht darin, dass die Frau das Verlangen hat, über den Mann zu herrschen und der Mann über die Frau herrschen will und diese gottgegebene Autorität missbraucht. Beide sind in allererster Linie auf sich selbst bedacht. Ja, und drehen sich um sich selbst. Es sind zwei Egoisten, die zusammenkommen. Und man könnte es so ausdrücken, dass beide denken, nicht immer ganz offensichtlich denken oder sagen, aber beide im Kern eigentlich sagen, mein Reich komme, mein Wille geschehe und du kannst gerne ein Diener meines Reiches sein. Du kannst gerne an meinem Reich mitarbeiten. Und so ist das ein Aufeinanderprallen. Ist das ein großer Konflikt eigentlich, der da stattgefunden hat. Und so ist die Zerstörung der Schöpfungsordnung durch die Sünde eigentlich perfekt. Und damit jegliche Ehekonflikte vorprogrammiert. Weil das steht im Kern von ganz vielen Ehekonflikten, wenn man ihnen ein bisschen auf den Grund geht. Und auch diese ganze Diskussion von Lehren und Leiten ist schlussendlich in diesem Sündenfall und in dem, was da passiert ist, begründet. Und nun gibt es eine einzige Hoffnung in diesem ganzen Schlamassel. Und diese Hoffnung ist Jesus Christus. Jesus, der unser sündiges Denken, unser sündiges Streben verändern will und uns statt zu Herrschern zu wirklichen Dienern machen will. der uns selbst vorgelebt hat, was es bedeutet zu lieben und der uns befähigen will, andere bedingungslos und nicht auf mich selbst bedacht zu lieben. Und da schließt sich der Kreis. Wenn Paulus in Epheser 5 davon spricht, dass Männer ihre Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde und die Frau sich dem Mann unterordnen soll, dann zielt er im Kern genau auf diese eigentliche Schöpfungsidee Gottes ab. Das soll wiederhergestellt werden durch Christus. Und man kann es so ausdrücken, dass das wiederhergestellt werden soll, dass der Mann ein gottesfürchtiger Leiter ist, der das gut und gewissenhaft tut, und dass die Frau eine gottesfürchtige Frau ist, die sich unterordnet durch ihre Gottesfurcht. Das ist das, wo es wieder zusammenkommen soll. Und da sind wir bei einem Aspekt, wo es um ganz persönliche Fragen geht, bei all dem, was wir so jetzt biblisch gesehen mal betrachtet haben. Persönlich wird es für euch Frauen und für uns Männer. Vielleicht zunächst mal, ihr Frauen könntet euch fragen, erkennt ihr die Führung eures Mannes an oder wollt ihr insgeheim eigentlich herrschen? Wie ist das bei einer ehrlichen Selbstreflexion? Habt ihr eurem Mann bereits die Führung aus der Hand gerissen oder darf er seine Aufgabe auch leben? Seid ihr bereit, diese von Gott gegebene Aufgabe, die gegeben ist, zu leben, euch unterzuordnen im guten Sinne? Und wenn man etwas weiter denkt, könnt ihr euch auch fragen, wie unterstützt ihr denn euren Mann darin, seine Aufgabe zu leben? Im Allgemeinen ist es ja so, dass Frauen schneller sind als wir Männer. Ja, also schneller im Reden, schneller im Handeln wahrscheinlich auch oft. Und da entsteht ein Problem dabei, weil wir Männer hinterlassen oft eine Lücke. Also wir sind vielleicht erstmal zögerlich oder so, das mag unterschiedliche Gründe haben, aber wir hinterlassen eine Lücke. Und Frauen nehmen diese Lücke wahr und treten in diese Lücke hinein, anstatt den Mann herauszufordern, dass er sein Mann steht. Und diese Passivität von uns Männern, die ist ein großes Problem. Und die ist auch ein Problem heutzutage, wenn es um die Frage geht, wie ist das in Gemeinden mit Frauen und Leiten und Lehren und so weiter. Das ist mit Sicherheit auch stark darin begründet, dass die Diskussion so aufkocht, dass wir Männer so zurückhaltend geworden sind oder so passiv. Das heißt, an dieser Stelle sind wir Männer natürlich mehr als gefragt. Ja, und auch uns Männer, euch Männer will ich fragen, leitet ihr eure Frauen aktiv? Oder lebt ihr zurückgezogen im Schatten eurer Frauen? Nehmt ihr diese Verantwortung wahr, die Gott euch gegeben hat, oder habt ihr sie bereits eurer Frau überlassen? Ich glaube, das große Problem der Passivität der Männer ist der Nährboden für eine verdrehte Schöpfungsordnung. Ja, und da klingt diese Frage durch. Wo war eigentlich Adam? Oder noch persönlicher ausgedrückt, Mann, wo bist du eigentlich in der Familie, in deiner Ehe? Gott hat uns Männern Verantwortung gegeben und diese Aufgabe will gelebt werden. Mit Gottes Hilfe, durch sein Vorbild, durch seine Kraft und auch mit einer klaren Entschlossenheit. Und ich will euch in dieser Hinsicht Mut machen, sowohl Männer wie auch Frauen, darüber mal nachzudenken, für euch persönlich. Wie seid ihr als Ehemann, als Ehefrau? Und dann vielleicht auch mal ehrlich miteinander ins Gespräch zu kommen über diese Thematik. Euch gegenseitig zu spiegeln und zu fragen, was sind denn die Wünsche, die du an mich hast? Was sind die Wünsche, die ich an dich habe? Wie leben wir diese gottgegebene Ordnung, die er so eigentlich initiiert hat, die auch so gut ist, wenn sie von beiden fokussiert wird? Wo muss vielleicht auch Veränderung her? Oder wie können wir uns gegenseitig unterstützen darin, unsere gottgegebenen Rollen zu leben? Das könnt ihr mitnehmen als Ehemänner oder Ehefrauen, einfach als Gedankenanregungen mal. Und dann haben wir eine Reihe von Leuten hier, die unverheiratet sind. Und auch für uns ist es bedeutsam, schon darüber nachzudenken. Also wir als unverheiratete Männer können darüber nachdenken, wie können wir jetzt schon Verantwortung übernehmen für andere? Wie können wir schon lernen, dienen zu leiten an verschiedenen Stellen? Und auch für die Frauen, die sich fragen können, wie kann ich jetzt schon um das Wohl anderer besorgt sein? Wie kann ich jetzt schon lernen, anderen Menschen zu dienen, mich darin bewähren? Ich glaube, dass die Zeit des Unverheiratetseins tatsächlich eine gute Zeit des Trainings ist, damit man letztendlich seine gottgegebene Rolle in der Ehe eines Tages besser leben kann. Paulus begründet sein Lehrverbot an Frauen und auch diese Autorität, die Gott dem Mann gegeben hat, mit der Schöpfungsordnung. Und das entkräftet aus meiner Sicht ganz viele Auslegungsweisen, die sonst so alle kursieren da ringsherum. Ja, ich kann jetzt nicht darauf eingehen, wir können da gerne nachher drüber reden, dürft gerne zu mir kommen, ich kann zu vielem da was sagen. Aber zum Beispiel dieses Argument, dass es kulturell bedingt einfach nur war und dass Frauen weniger Bildung hatten in Ephesus oder in der damaligen Zeit oder dass es nur Frauen betrifft, die in der Gemeinde in Ephesus da waren und so einen Aufstand gemacht haben. All das, dieses kulturelle Argument, das wird damit entkräftet, dass Paulus es gar nicht mit was Kulturellem begründet, sondern mit der Schöpfungsordnung. Oder auch der Gedanke, der aus Galater 3, Vers 28 kommt, womit versucht wird zu begründen, dass in Christus keine Unterschiede mehr sind zwischen Mann und Frau. Also eine Stelle, wo es sagt, in Christus gibt es keinen Mann und Frau mehr, keinen Juden noch Griechen, weder Sklave noch Freier, ja, also verschiedene Gegensatzpaare. Und das wird hergezogen und damit gesagt, es gibt keine Unterschiede mehr zwischen Mann und Frau. Und ja, es gibt definitiv keine Unterschiede mehr vor Gott in Christus, was das Heil betrifft von Mann und Frau. Und trotzdem gibt es noch Mann und Frau und trotzdem gibt es noch Juden und Griechen und Sklaven und Freier. Das heißt, das betrifft an dieser Stelle in Galater 3, 28 den Stand, den wir vor Gott haben in Christus, aber es betrifft nicht die unterschiedlichen Rollen oder Aufgaben, die wir haben. Also ich würde es so ausdrücken, in Gottes Augen sind Mann und Frau absolut gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und wenn Paulus hier an dieser Stelle jetzt die Schöpfungsordnung anführt, ist das eigentlich ein Argument, was für uns bindender nicht sein könnte. Weil er spricht da von etwas, was Gottes ursprüngliche Idee war. Also die Zeit, als Gott die Welt so gemacht hat, wie er sie es gedacht hat, und als die Sünde noch nicht diese Welt verdorben hat. Und es gibt eigentlich kaum was Bindenderes für uns als diese Situation. Und nachdem wir uns die zwei Gedanken jetzt ausführlicher angeschaut haben und auch darauf eingegangen sind, will ich noch auf einen letzten Gesichtspunkt unseren Blick richten, der sich einklingt in diese ganze Argumentation. Und zwar ist dieser dritte Punkt eine gottgegebene Berufung. Und er dreht sich um Vers 15. Dieser Vers 15 wäre wahrscheinlich so, dass man eine eigene Predigt darüber halten könnte. Und wenn man in Bibelkommentare schaut, dann steht da oft zuallererst, das ist einer der schwierig zu verstehendsten Verse im Neuen Testament. Und mir geht das dann immer so, ich lese das und sage dann, alles klar, das ist das Einzige, was ich schon weiß, nachdem ich den Vers gelesen habe, dass der schwierig zu verstehen ist. Also es ist immer schön, wenn Kommentare sowas schreiben. Es gibt verschiedene Überlegungen, verschiedene Auslegungen, die plausibel sind auch oder einigermaßen plausibel über diesen Vers, die ich an dieser Stelle nicht alle ausführen will. Ich habe euch aber trotzdem mal zwei Übersetzungen mitgebracht. Zum einen die Schlachter 2000, die ich verwendet habe heute, die wir so als Grundübersetzung hatten. Zum anderen die Elberfelder. Und die Elberfelder schreibt Folgendes über diesen Vers. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Die große Schwierigkeit an dieser Stelle, in diesem Vers, ist, dass dort das Wort retten verwendet ist. Also das Wort, was immer wieder verwendet ist in der Bibel für die allgemeine Rettung, die ewige Rettung. Ja? Und das hat zu fatalen Missverständnissen geführt, sodass Leuten vermittelt wurde, dass Frauen Kinder kriegen müssen und Frauen Kinder großziehen müssen, damit sie letztendlich ewig gerettet werden. Und das ist definitiv nicht gemeint an dieser Stelle, weil es würde jeglichen anderen Stellen in der Bibel absolut widersprechen. In der Bibel wird überall deutlich, dass unsere Rettung, unsere ewige Rettung, unser Heil zu 0% in unserem eigenen Werken begründet ist und zu 100% in Jesus Christus. Ja? Das heißt, wir können nichts tun, damit wir in den Himmel kommen, sondern wir können nur glauben und persönlich annehmen, dass Jesus alles getan hat und dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, damit ich in den Himmel komme. Und wenn heute Morgen hier jemand sitzt und bei all dieser Thematik Mann und Frau und so weiter, aber eigentlich gar nicht an Jesus glaubt und das für sich persönlich noch nicht verstanden hat und nicht zu diesen Menschen zählt, die sagen können, ich bin gerettet durch Jesus Christus, mich einladen, darüber nachzudenken. Das ist der wichtigste Gedanke heute Morgen, den es dann gilt mitzunehmen. Es geht an dieser Stelle definitiv nicht um ewige Rettung. Es geht nicht um Heil. Ja? Was könnte aber dann damit gemeint sein? Ich gebe euch mal die Auslegung mit, beziehungsweise die Auslegung davon, was für mich im Moment am plausibelsten erscheint, auch wenn, wie ich es gesagt habe, es andere Auslegungen gibt, die denkbar sind. Aber im Anbetracht von diesem Gesamtzusammenhang und von dem, was wir so überlegt haben heute Morgen, finde ich, dass die Schlachter 2000 am besten übersetzt. Und sie schreibt es folgendermaßen. Ich habe das oben für euch nochmal auf der Folie. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Das griechische Wort für retten, was in der Elberfelder mit retten übersetzt wird, das kann man auch wiedergeben oder übersetzen mit bewahren. Und das tut die Schlachterübersetzung an dieser Stelle. Und die Frage, die sich natürlich dann auftut, ist, wovor soll sie denn bewahrt werden? der Zusammenhang von all den Überlegungen rund um diesen Text, den wir heute Morgen hatten, wo es um Lehren und Leiten oder Lehren und Herrschaft ausüben ging, von Seiten der Frau gegenüber dem Mann, wo Paulus sagt, das ist verboten oder das sollt ihr nicht tun, ihr Frauen. Dieser Zusammenhang macht deutlich, dass die Frau bewahrt werden soll davor, dass sie in eine Rolle schlüpft oder eine Rolle übernimmt, die eigentlich dem Mann von Gott zugedacht war. Ja, im positiven Sinne soll sie davor bewahrt werden, dass sie nicht anfängt, die Führung zu übernehmen und dass sie nicht anfängt zu lehren und Autorität auszuüben damit eigentlich, sowohl in der Ehe als auch im Gemeindeleben. Und diese Bewahrung, die findet dadurch statt, dass sie ihre gottgegebene Berufung wahrnimmt, dass sie ihre gottgegebene Bestimmung gewissenhaft lebt. Und zu dieser gottgegebenen Berufung, über die Paulus hier spricht, zählt für eine Frau im Normalfall, dass sie Kinder zur Welt bringt und dass sie Kinder aufzieht, dass sie ihren Kindern vorsteht, dass sie leitet, dass sie sie lehrt. Ja, all das, was wir eben schon gehabt haben, auch in Titus 2 zum Beispiel. Allerdings gehört zu dieser gottgegebenen Berufung nicht nur, dass sie Kinder kriegt und für ihre Kinder da ist. Weil es gibt eine Reihe von Frauen, die keine Kinder kriegen können oder nicht so viel Kinder kriegen können, wie sie sich wünschen würden. Und das ist nicht gleichbedeutend damit, dass sie deshalb völlig ausgenommen sind da. Sondern es geht weiter. Und wir haben das letzte Woche schon kurz gehabt und auch heute in diesem Text in Titus 2, Verse 3 bis 5 gehabt. Und letzte Woche in 1. Timotheus 5, Vers 11 und 14, dass es eine allgemeine Berufung gibt für Frauen. Und die geht weit über das Kindergebären hinaus. Es ging letzte Woche um diese guten Werke oder um einen gottesfürchtigen Schmuck. Und wenn sich eine Frau fragt, was ist denn meine besondere Berufung in der Hinsicht, kann sie sich zum Beispiel diese Stellen aus Titus oder 1. Timotheus nochmal näher vor Augen führen. Und es gibt einiges da drin, auch was über das Kindergebären und Erziehen hinausgeht. Genau diesen Gedanken von der gottesfürchtigen Frau, die sich durch gute Werke auszeichnet, das ist das, woran Paulus jetzt nochmal anknüpft. Wenn er zum einen von dieser ehrenvollen Aufgabe des Mutterseins spricht und zum anderen dann aber weiter davon redet, dass sie, und vermutlich sind damit Frauen im Allgemeinen gemeint, dass sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Gerade dieser letzte Begriff, der hier mit Zucht übersetzt ist oder mit Sittsamkeit oder Besonnenheit auch sonst übersetzt werden könnte, das ist ein Begriff, der uns in dem Kontext, in dem Textzusammenhang in Vers 9 vorher schon mal begegnet ist. Und da schließt sich der Kreis von letzter Woche und von heute in gewisser Maßen wieder. Und ich habe das mal versucht, so in einem Satz auszudrücken, dass man es so zusammenfassen könnte. Frauen sollen sich durch ihren gottesfürchtigen Lebenswandel in fortlaufendem Glauben, in Liebe, Heiligung und Besonnenheit schmücken und ihre wertvoll von Gott gegebene Berufung ausleben. Darum geht's. Ja, das ist das, was Paulus deutlich macht in diesem gesamten Text, wenn es um die Frauen geht. Und ich bin davon überzeugt, wenn eine Frau danach strebt und das tut, dann wird sie eine Erfüllung und eine Bedeutung finden, die größer kaum sein könnte, weil es Gottes Idee entspricht. Und es hat so eine Bedeutung und so eine Tragweite, wenn eine Frau sich um ihre Kinder kümmert, dass sie letztendlich die ist, die die ganz großen Leiter, die Männer und so weiter von Kindesbeinen an lehrt und großziehen. Es gibt diesen Satz, die Hand an der Wiege regiert die Welt. Und das macht sehr deutlich eigentlich, dass es eine besondere Berufung ist, die eine Frau auch hat. Schlussendlich ist es so, wenn eine Frau sich darauf konzentriert, diese gottgegebene Bestimmung, diese gottgegebene Berufung zu leben, wird sie gleichzeitig davor bewahrt, dass sie die Berufung des Mannes lebt und dass sie anfängt zu leiten und zu lehren. Es ging heute Morgen um Gottes Plan für Mann und Frau. Ja, und dieser Plan von Gott für Mann und Frau ist ganz anders als der Plan dieser Welt für Mann und Frau. Und sowohl Männer als auch Frauen sind herausgefordert, sich davon verändern zu lassen, in ihrem Denken korrigieren zu lassen. Und wir wollen einen Moment haben, einen Moment der Ruhe, der Stille, der Joni wird schon spielen, aber wo ihr das viele, was gesagt wurde, heute Morgen nochmal sacken lassen könnt und euch fragen könnt, für euch als Ehemänner, wie steht es da eigentlich darum, wie nehme ich meine Verantwortung wahr, wie tue ich das als Ehefrau und auch für Alleinstehende, was sind Dinge, die ich jetzt schon initiieren kann, jetzt schon tun kann, um in so eine gottgegebene Ordnung hineinzuwachsen.